sehr gefreut, dass so viele junge Leute da waren, als dieses Thema gestellt war, wenn Gott dir in die Quere kommt. Das kann ganz schnell passieren. Ich war im April in Chur in einem christlichen Haus, hatte die Möglichkeit, in Gunzenhausen dort 4 Wochen mich etwas zu erholen von einem Burnout, der mich erwischt hatte. Es war aber am Ende mehr wie eine Freizeit als wie eine Kur, das muss ich dazu sagen. Es war eine tolle Sache. Ich habe dann Singerabende gehabt, wir haben Gebetsstunden gehabt dort. Also es war wirklich eine ganz fantastische Sache. Hat eine gute Gemeinschaft. Wir waren morgens zusammen, erst in der Andacht und dann anschließend hatten wir Rückengymnastik. Wir haben so einige Übungen gemacht, Gleichgewichtsübungen. Das sah dann schon interessant aus, wenn da so 3 Zentner Lebendiges da irgendwie auf so einem Ball steht und versucht zu balancieren oder so. Wir haben gelacht und viel, viel Spaß gehabt. Und dann hatten wir eine halbe Stunde Pause und dann ging es ins Therapiebad. Haben wir Wassergymnastik gemacht. Ja, und eine Frau, die mir auch in allen Gruppen eigentlich dabei war, sie hatte morgens noch gesagt, naja, und wenn es dich erwischt, wenn es kommen soll, dann kommt es halt. Und es kam. Nach der offiziellen Gymnastik im Wasser haben wir noch eine Runde Wasserball gespielt. 2 Mannschaften gegeneinander. Und sie war in meiner Mannschaft. Und ich dachte mir, boah, die ist gut drauf. Die ist aber gut drauf. Und sie warf sich nach hinten. Ich wollte gerade gucken, wie ich ihr den Ball zuspielen kann. Hatte einige Tore geworfen. Und dann wirft sie sich nur nach hinten und lacht und kommt nicht mehr hoch. Irgendeiner, der neben mir stand, sagt dann, Mensch, kommt mal, da ist was passiert. Wir haben die Frau dann aus dem Wasser geholt. Wir wussten nicht, dass sie schon tot war. Und da ist mir so bewusst geworden, dass die Wand zwischen Leben und Tod hauchdünn ist. Hauchdünn. Ein fürchterliches Erlebnis. Ich weiß noch nicht mal, ob sie überzeugter Christ war oder nicht. Keine Ahnung. Aber mir ist so bewusst geworden, wenn Gott dir in die Quere kommt, wenn da mit einem Mal was passiert, wie stehst du dann vor diesem 3-mal heiligen Gott? Du sagst, naja, wenn es ihn überhaupt gibt. Nur wer ist Gott denn eigentlich? So ein etwas nebulöses Etwas, so ein höheres Wesen, das da irgendwo sein muss. Es gibt ja so Leute, die sagen, ja, ein höheres Wesen, eine höhere Macht, irgendwie so etwas. Mein Vater, der absolut kein Christ ist und im Grunde auch nicht viel wissen will, selbst der spricht immer wieder vom Herrgott. Da staune ich immer wieder neu. Ja, ich komme ja nur aus Oberammergau, dem Herrgottschnitzer-Dorf, und da kann man hingehen, wo man will. Fast das ganze Dorf ist nur noch so ein einziger Souvenirladen. Ja, ist egal, wo man läuft, man stolpert immer irgendwie über ein Schnitzereigeschäft oder über eine Eisdiele. Es gibt in dem Dorf mit 5000 Einwohnern 4 Eisdielen. Ja, aber Herrgottschnitzer, ach, das ist da schon was. Ja, wer ist Gott? Der Polizist, der auf uns aufpasst? Der sofort mit dem erhobenen Zeigefinger kommt oder der vielleicht etwas gelassener ist und dann schon mal sagt, na, nee, so ungefähr, und dann hat sich das. Oder er ist dieser Spielverderber, ja, der uns überhaupt nichts gestattet, der keine Fröhlichkeit will. Und wenn man manche Christen anschaut, hat man ja auch so den Eindruck, ne? Bei manchen Christen schauen aus, als wenn sie zum Lachen in den Keller gehen müssten, weil sie sich weiter oben nicht lachen trauen. Ne? Und ich finde, Christsein ist eine total fröhliche und wunderbare Sache. Was wissen wir eigentlich noch von Gott in unserer Zeit? In unserer, wie man so sagt, so aufgeklärten Zeit? Wo ist die Aufklärung denn? Was hat sie uns gebracht? Die Menschen wissen kaum noch etwas über diesen Gott. Wir haben es gerade im Lied gehört. Der Anfang und das Ende, das A und das O, ne, Alpha und Omega, wir wissen das doch. Die Bibel, sie sagt einmal, denn durch seinen Geist hat Gott uns dieses Geheimnis geoffenbart. Der Geist ergründet nämlich alles, auch das, was in den Tiefen Gottes ist. So sagt uns das Wort Gottes das einmal. Ja, das Wort Gottes, und das kann der Apostel Paulus sagen. Wir wissen etwas von diesem Gott, denn sein Geist hat uns dieses Geheimnis, und das ist einfach so, ein Geheimnis, hat uns das geoffenbart, hat uns etwas von diesem lebendigen, von diesem heiligen und ewigen Gott gezeigt. Uns aber, sagt die Elberfelder Bibel, hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist. Uns. Im gleichen Kapitel steht, der natürliche Mensch nimmt nichts an, was des Geistes Gottes ist. Es ist ihm eine Torheit. Und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Und wir haben das gerade von Matthias Kunz gehört aus dem Psalm 14. Der Tor spricht in seinem Herzen, es ist kein Gott. Die Bibel nennt einen solchen Menschen, der nicht an Gott glaubt, einen Toren, einen Narren, wie die modernere Übersetzung das sagt. Und das müssen wir sehen. Natürlich möchten wir Menschen Gott gerne irgendwie greifen. Wir möchten ihn gerne materialisieren in irgendeiner Weise. Wir möchten ihn gerne so auf unsere Ebene herabziehen. Zwischendurch braucht man ihn ja auch. Nach der Französischen Revolution, wo man damals Gott total abgeschafft hatte, man brauchte keinen Gott, nicht? Da war ja dann nur noch dieses Einheit, Brüderlichkeit, nicht? Das ist alles Gemeinsame, wir brauchen keine höhere Instanz, wir brauchen keinen Gott, wie wir es auch in der Internationalen lesen, ja, kein Gott, kein höheres Wesen. Nicht? Wir schaffen das alleine. Und dann merkte man mit einem Mal, dass die Revolution immer weitere Ausmaße annahm und dass Anarchie herrschte. Und dann hat man gesagt, oh, wir müssen Gott doch wieder einführen. Irgendwie braucht man ihn dann doch. Vor allen Dingen dann, wenn man nicht mehr weiter weiß. Aber man kann ihn nicht einfach erforschen, nicht irgendwie in eine Schublade stecken, wie wir das manchmal gerne machen würden. Ja, und der Mensch, er versucht ja auf verschiedene Weise, Gott sich begreiflich zu machen. Ja, er versucht einmal, Gott durch den Verstand zu erkennen. Das hat auch ein Ergebnis, natürlich. Aber dieses Ergebnis ist Philosophie. Ich weiß doch, als ich zum Glauben kam, ich hab 8 Jahre Volksschule gemacht in Oberammergau und dann habe ich Kfz-Schlosser bei der Eisenbahn gelernt. Ja, da gab es ja die Bahnbusse und die Schienenkraftfahrzeuge, die wir hatten, die sogenannten SKL. Und die ersten Containerfahrzeuge überhaupt in Deutschland, also wenn die in die Werkstatt kamen, dann musste immer der Frühstück ran. Da waren 1000 Schmiernippel und ich musste die alle suchen. Ja, da war also schon eine Sache für sich. Ich hatte also von der Schulbildung her nicht so die höheren Sphären gehabt. Und kam dann in Mülheim-Ruhr zum Glauben, 21. Februar 1968. Am 22. stand ich vor den Toren der Thyssen-Röhrenwerke und da haben wir einen Traktateinsatz gemacht. Da haben wir hunderte Traktate verteilt, als Schichtwechsel war, nachts nach 22 Uhr im Februar. War also ziemlich kalt. Und am Tag drauf, und am Freitag, haben wir dann Freiversammlung gemacht in der Stadtmitte. Und da habe ich zum ersten Mal mit Philosophiestudenten zu tun gehabt. Ich hatte keine Ahnung, was Philosophie ist. Die haben meinen Glauben versucht auseinanderzunehmen. Ich war gerade 2 Tage gläubig. Ich kannte von der Bibel nichts. Überhaupt nichts. Ich habe aber freimütig den Herrn Jesus bezeugt. Ich weiß noch, als ich zurückkam nach Murnau, wo ich gelernt hatte, Murnau am Staffelsee, und an meinen Arbeitskollegen einfach meinen Glauben an Jesus bezeugt habe, dass dann einer zu mir gesagt, also Frühstück, wenn dein Jesus mir auch so begegnet wie dem Paulus, dann will ich auch an ihn glauben. Ich hatte keine Ahnung, wer Paulus war. Ja, wir hatten einen Fahrdienstleiter, der hieß Max Paulus, ja, aber dem war Jesus nicht begegnet, das war auch mir klar. Also ich hatte von nichts eine Ahnung, von gar nichts, aber eines wusste ich, Jesus lebt. Gott hat sich in seinem Sohn geoffenbart. Und ich habe da angefangen, die Bibel zu lesen, natürlich. Ja, aber da war es das erste Mal, dieser Begriff Philosophie für mich wichtig geworden. Man versucht auf der anderen Seite Gott durch das Gefühl zu erfassen. Das macht man auch. Und das hat auch ein Ergebnis. Das heißt Mystik. Mystik. Ja? Und wir haben so viele Mystiker heute. Ich war ja auch einer, wenn ich so daran denke. Ich bin eigentlich katholisch getauft, evangelisch konfirmiert worden, als Kind übergetreten worden, ja, aus schulischen Gründen damals. Und als der Evangelist damals zu mir sagte, wann willst du den Schritt zu Jesus tun? Ich sage, jetzt. Ja, Mensch, dann komm mit, dann sind wir in seinen alten VW-Bus eingestiegen. Ich wusste ja nicht, was der vorhat. Ich hatte keine Ahnung, wahrscheinlich muss das Gemeindehaus geschlossen werden, was immer auch war. Wir stiegen in sein Auto und fuhren ein Stück weg und Ich dachte, jetzt fährt er irgendwo in so eine Grotte und in so eine Höhle, nicht? Dann gibt es dort Kerzen und Figuren und mystische Klänge irgendwie, so sphärische Klänge, alles in Molltönen und so. Nee, wir blieben in seinem eiskalten VW-Bus sitzen an einer geschlossenen Tankstelle und da hatten wir Zeit, miteinander zu reden. Und er zeigte mir an der Bibel, wer ich bin. Ein sündiger Mensch, das wusste ich. Und er hat mir noch mehr gezeigt. Ja, aber mystisches Denken, das ist einfach da. Und das Dritte, versucht man, Gott durch den Willen zu erreichen. Das hat auch ein Ergebnis, das ist Moral. Und da haben wir sehr, sehr viele Moralapostel, ja, die viele Dinge aus der Bibel sich herausgreifen, aber im Grunde genommen mit Gott nichts zu tun haben. Schaut, es ist unmöglich, auf diese Weise irgendwie mit Gott in Verbindung zu treten. Man kann sich einen eigenen Gottesbegriff schaffen, das ist ganz klar. Aber das hat mit dem lebendigen Gott nichts zu tun. Und ich meine, jeder Versuch vom Menschen her, irgendwie Gott zu erkennen, ihn in irgendeiner Weise auf seine Ebene zu ziehen, führt notwendigerweise zu einem Götzen, zu einem Produkt der menschlichen Seele. Aber das hat mit dem lebendigen Gott nichts zu tun. Schaut, und genau an dieser Stelle, genau hier ist der Ansatz vieler, vieler Religionen und Weltanschauungen. Man möchte den Weg so von unten nach oben irgendwie schaffen, weil man weiß, ich bin ja nicht mehr so, wie ich aus der Schöpferhand Gottes hervorgegangen bin. Weil man weiß, da ist zwischen Gott und mir irgendetwas, was uns trennt. Und irgendetwas, so merkt man doch, weist auf den lebendigen Gott hin. Die Bibel sagt dazu Ewigkeit in ihren Herzen. Gott hat in unsere Herzen Ewigkeit hineingelegt. Und wir wissen es, dass es einen lebendigen Gott gibt. Aber der ist eben nicht vorstellbar. Er ist nicht in irgendeiner Weise erfassbar. Ja? Und alle Versuche, den unsichtbaren Gott sichtbar zu machen, geht in die Irre. An irgendeinem Punkt in die Irre. Ja? Und es sagt uns die Bibel hier im Römerbrief, weil sie wussten, dass ein Gott ist. Der Mensch weiß um Gott, das ist interessant. Ob das jetzt hier im Dillkreis, da wissen viele von Gott. Also ich staune immer wieder, wie viele Gemeinden und Gemeinschaften es hier gibt. Also ihr habt einen unvorstellbaren Reichtum hier. Ich bin oft in Gegenden, da muss man die mit der Lupe suchen. Ja, das muss man einfach mal so sehen. Ihr habt einen großen, großen Reichtum. Ja, und trotzdem, ob es also hier ist oder ob es ein Eskimo ist oder ein eingeborener Irian Chaya oder egal wo, jeder Mensch auf dieser Erde weiß, es gibt einen Gott. Jeder Mensch hat irgendwo dieses ganz tiefe Wissen, ganz, ganz tief in sich drin. Woher kommen sonst die ganzen Religionen? Sie sind einfach da. Das ist so dieser Ausdruck ein Stück weit nach in der Suche nach dem lebendigen Gott sich zu äußern. Nicht? Schaut, die Bibel sagt, obwohl sie wussten, dass ein Gott ist, aber sie haben ihn nicht gepriesen als einen Gott, noch ihm gedankt, sondern sind in ihrem Denken eitel geworden und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Das sagt uns die Bibel dazu. Und ich kann gut verstehen, wenn denkende Menschen Dinge verneinen, die uns heute so als Gott dargestellt werden in irgendeiner Weise. Und wie gesagt, ich komme ja aus Oberammergau. Ja, also was da alles rumhängt, das ist unvorstellbar. Und ich meine, jede sinnliche Vorstellung von Gott, egal in welcher Weise auch immer, ja, hat irgendetwas mit Götzen zu tun. Und vieles, was wir Hilfe beim Gottesdienst nennen, kann zu einer großen Gefahr werden. Weil dabei dadurch die Seele irgendwie zur Quelle der Anbetung wird. Ob das jetzt ein Heiligenbildchen ist oder Weihrauch oder irgendwelche mystische Musik oder irgendetwas Besonderes. Ja. Oftmals vergisst man vor lauter Kreuz den Gekreuzigten. Das ist so die Schwierigkeit, die ich oftmals sehe. Wir möchten so gerne aber mehr von Gott wissen. Viel mehr über ihn wissen. Nun, die Existenz Gottes, sie hängt nicht von unseren Wünschen und Vorstellungen ab. Auch nicht von unseren Nöten. Ja, schaut, und Gott existiert auch nicht, weil Menschen sich das in irgendeiner Weise gewünscht haben oder es sich auch nicht wünschen. Er ereignet sich auch nicht irgendwie in mitmenschlicher Liebe, wie das manchmal so dargestellt wird. Und Gott ist auch kein Produkt religiöser menschlicher Fantasie. Und er ist auch kein Stück in dieser Welt. Ja, er ist der Schöpfer. Das heißt, er ist nicht der Schöpfung unterordnet, sondern er ist der, der über der Schöpfung steht, der alles so wunderbar gemacht hat, wie wir es gerade auch in dem letzten Lied gehört haben. Ja, und deshalb lässt sich Gott auch nicht in irgendwelchen Bildern oder Vokabeln beschreiben, die wir in irgendeiner Weise aufbringen könnten. Ja, wir vermögen es nicht auszudrücken, und die Bibel sagt es uns einmal im Propheten Jesaja: Mit wem wollt ihr Gott vergleichen? Und was für ein Abbild wollt ihr von ihm machen? Das ist auch immer die Frage, ne? Wie sieht Gott aus? Israel hat damals einen Fehler begangen und haben dann sich ein goldenes Kalb gemacht, ne? Und haben gesagt, das ist der Gott, der uns aus Ägyptenland herausgeführt hat. Fürchterliche Gotteslästerung eigentlich. Schaut, Gott ist nicht so ein Begriff, den man begreifen kann, den man in den Griff bekommen könnte. Aber er ist auch kein Fernziel von irgendwelchen Astronauten, die dann da oben schweben und sagen, ich habe überall im Weltall nach Gott Ausschau gehalten, aber ich habe ihn nirgendwo gefunden. Er ist auch nicht irgendwie etwas für Spekulationen, Gegenstand spekulierender Philosophen oder so. Nicht? Nein, aber die Bibel sagt, wenn er mich von Herzen sucht, so sagt es Gott, dann werde ich mich finden lassen. Das ist das Großartige. Gott lässt sich einfach finden, von uns Menschen. Das ist fantastisch. Und er hat sich doch schon lange, lange offenbar gemacht, auf vielerlei Weise. Ich werde uns heute Abend einfach mal nur zunächst drei Dinge aufzeigen. Ja? Aber die Bibel, sie zeigt uns zunächst einmal etwas ganz Wichtiges. Sie sagt uns im Johannesevangelium, Kapitel 4, Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, müssen ihn in Geist und in Wahrheit anbeten. Wir haben es vorhin gehört, der natürliche Mensch nimmt nichts an, was des Geistes Gottes ist. Der kann es nicht verstehen, weil es geistlich beurteilt wird. Und jetzt geht der Mensch her, so sagt es uns die Bibel einmal im Propheten Jesaja, er geht in den Wald, er sucht sich ein bestimmtes Holz, einen bestimmten Baum, ja, und er sieht in dem Baum da schon etwas, was er machen möchte, und dann fängt er an zu schnitzen. War vielleicht vorher in der Schnitzschule in Oberammergau, hat das Holzbildhauen dort gelernt, nicht? Und dann haut er sich da irgendetwas aus dem Stamm heraus. Wunderschön, also die können schnitzen, das ist sagenhaft. Das ist wirklich sagenhaft. Sieht echt toll aus. Und dann sagt die Bibel weiter, dann vergoldet er dieses Stück Holz, fällt davor nieder und betet es an. Und mit den Spänen macht er sich ein Feuer und kocht sich daraus seine Suppe. So ist der Mensch. So ist der Mensch. Und ich denke, das ist sehr, sehr töricht und geht wirklich an dem lebendigen Gott vorbei. Aber warum machen Menschen so etwas? Warum denn? Weil sie doch auf der Suche sind nach diesem Gott, der das Wissen um sich in ihre Herzen hineingelegt hat, in unsere Herzen hineingelegt hat. Und Gott hat sich uns geoffenbart. Ein erstes, was ich uns mal kurz zeigen möchte, das ist in der Schöpfung. Ja, wir können an der Schöpfung erkennen, dass da ein genialer Schöpfer ist. Ich weiß, wir leben heute in einer Zeit, wo man sagt, es ist alles von selbst entstanden, durch Zufall entstanden. Interessant ist nur, dass oftmals die gleichen Leute von der Schöpfung sprechen, die es zu bewahren gilt. Aber eine Schöpfung ohne Schöpfer funktioniert nicht. Das haut nicht hin. Ja, man möchte gerne ohne Gott auskommen. Und merkt oft gar nicht, dass man irgendwelche Thesen in den Raum stellt, die eigentlich unhaltbar sind und sich zum großen Teil widersprechen. Gott fragt einfach mal den Hiob, wo warst du, als ich die Erde gründete? Wo warst du denn? Sag mir das, wenn du so klug bist. Tu es mir kund, wenn du die Einsicht besitzt. Warst du dabei? Was hast du dazu getan? Was hast du geleistet? Ich bin ja nun schon sehr, sehr viele Jahre unterwegs mit dem Zelten der Barmer Zeltmission, und ich erinnere mich an einen Einsatz, das muss 86 gewesen sein, also schon 22 Jahre zurück. Wir standen im Rheinland und ein Mädchen, 12 Jahre alt, hat in der Kinderstunde dem Herrn Jesus ihr Leben anvertraut. Ich habe ihr eine Bibel geschenkt und habe ihr eine kleine Widmung vorne reingeschrieben. Und sie ist dann nach Hause gegangen und hat dann freimütig bezeugt, dass sie dem Herrn Jesus ihr Leben anvertraut hat. Und dann kam der Papa. Der hat mir die Bibel durch den Wohnwagen gefeuert. Er hat mich der Bauernfängerei beschimpft. und was weiß ich, was er noch alles so von Stapel gelassen hat. Ich habe ihn dann erst mal reden lassen. Und dann habe ich ihm ein paar Fragen gestellt. Ich habe ihn gefragt, könnten Sie mir mal sagen, wie viele Menschen sind glücklich geworden dadurch, dass Sie nicht an Gott glauben? Da kam keine Antwort. Sei, wie viele Menschen sind vom Alkohol frei geworden, weil Sie nicht an Gott glauben? Wie viele Menschen sind aus Drogen herausgekommen, weil Sie nicht an Gott glauben? Er wusste einfach nichts mehr. Versteht ihr? Das ist einfach der Unterschied zwischen einem Menschen, der Gott kennt, und einem, der Gott nicht kennt. Man kann viel reden, aber die Frage ist nun wirklich, was weiß ich von dem lebendigen Gott? Und die Bibel sagt uns, es ist möglich, aus der Schöpfung die Persönlichkeit Gottes, seine Macht, seine Weisheit zu erkennen. Und genauso ist es auch möglich, den Gott des Zornes über die Sünde zu erkennen, dass die Sünde, unter die die Schöpfung auch leidet, ja, und unter die Schöpfung um der Sünde des Menschen willen auch unter den Fluch kam. Die Bibel sagt, seine Werke zeugen von ihm, seine Werke. Und da wendet sich Gott in seiner Schöpfung an unsere Sinne. Ja? Wir können die Werke Gottes sehen. Wenn wir die Augen offen haben, werden wir es merken. Ja? Wir können es hören, wir können es betasten, wir können es riechen und schmecken. Ja? Und da wendet sich Gott auch an unseren Verstand und sagt, schau einmal. Schau mal, wie genial das alles geschaffen ist. Wir Menschen versuchen irgendwie dahinter zu kommen und wir merken, wie wenig wir eigentlich über die Schöpfung Bescheid wissen. Nur ein Beispiel ist die sogenannte Photosynthese. Wir wissen, dass sie da ist, man weiß, wie sie funktioniert, aber man weiß nicht, warum sie funktioniert. Da kommt man nicht dahinter. Gott hat das so gemacht. Einfach wunderbar und genial geschaffen. Schaut, das ist es. Der Mensch kann also mit in diese wunderbaren Tiefen der Schöpfung Gottes hineinschauen, mit seinem Verstand sich hineinforschen. Und Gott hat sich nun mal in der Schöpfung geoffenbart. Ja, ich will uns mal ein Beispiel geben aus dem Makrokosmos, aus dem Universum. Ja, man schätzt, das sind alles jetzt Schätzungen, die ich hier sage, dass es etwa 10 Milliarden Milchstraßen gibt. Also weit über unser Universum hinaus noch 10 Milliarden Milchstraßen. Unsere Milchstraße, in der wir leben, ja, zu der unsere Erde gehört, hat etwa einen Durchmesser von 110.000 Lichtjahren. Ist also im Verhältnis zu allem sehr, sehr klein. Man schätzt, dass in unserer Milchstraße etwa 200 Milliarden Sterne existieren. Ich weiß nicht, ob es einer gezählt hat, aber man schätzt das einfach mal so. Schaut, und da mittendrin ist irgendwo unsere Sonne. Und unser Sonnensystem, in dem wir uns bewegen, mit den neuen Planeten, zu denen auch die Erde gehört, der ist gar nicht so groß, wie man das eigentlich meint. Ja, ist relativ klein und man sagt, die Sonne hat 99,9% der Gesamtmasse unseres Sonnensystems. Also unsere Erde mit all diese, unser Mond, nicht, und dann Jupiter, Venus und wie die alle heißen, die alle zusammengenommen sind nur 0,1% der Gesamtmasse unseres Sonnensystems. Nur mal eins, nicht? Das Licht der Sonne, das braucht bis zu unserer Erde, wer weiß es, wie lange?
8 Minuten.
Bitte?
8 Minuten.
8 1/3 Minuten, ganz genau. Ne? Also sind wir gar nicht so sehr weit entfernt. Aber ist schon interessant. Die nächste Sonne, das ist Alpha Centauri, die kennt man also auch, zieht ihre Bahn 4 Lichtjahre von uns entfernt. Also ein Lichtjahr ist also die Strecke, die das Licht in einem Jahr zurücklegt. Wenn man überlegt, dass das Licht in einer Sekunde 300.000 Kilometer weit geht, da kann man sich ausrechnen, wie groß also diese Strecke ist. Ja? Also 4 Lichtjahre von der Erde zur Sonne Alpha Centauri. Wenn man jetzt eine Apollo-Rakete nehmen würde und würde die dorthin schicken, was meint ihr, wie lange ist die unterwegs? Also nach Dillenburg fahre ich etwa 2,5 Stunden, ja, wenn ich von zu Hause losfahre. Was meint er, wie lange ist so eine Rakete unterwegs, die ja mit Überschallgeschwindigkeit da oben durchs Weltall rast? Ich habe es nie ausgerechnet, aber man sagt 1.220.000 Jahre. Also wer macht sich auf die Reise? Ne? Kriegen wir einfach nicht in den Griff. Also wir merken unvorstellbare Größen. Alleine schon in der kleinsten Galaxie, die wir kennen. Ja? Unser Sonnensystem dreht sich um die Mittelachse der Milchstraße in einer Geschwindigkeit von 260 Kilometern pro Sekunde. Also wenn es dir mal schwindlig wird, dann liegt es vielleicht da dran. Ja? Schaut. Und inmitten dieser rasenden Geschwindigkeit, wir merken ja nichts davon, ne? Inmitten dieser rasenden Geschwindigkeit ist der Mensch. Sind wir, du und ich. Und der Psalmist, er sagt es einmal, wenn ich sehe den Himmel, deiner Hände Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast. Was ist der Mensch, dass du sein gedenkst? Und des Menschensohn, dass du auf ihn Acht hast. Für mich einer der bewegendsten Verse in der Bibel. Was sind wir kleinen, staubgeborenen Menschen eigentlich? In der Größe, gegen die Größe des Universums. Unvorstellbar. Also das wäre so etwas aus dem Makrokosmos. Ich habe hier noch etwas, ja, was man vielleicht so als Mikrokosmos bezeichnen könnte. Es gibt sicher noch Kleineres, aber ich habe, wenn ich es finde, viel Papier mit nach vorne gebracht. Oh, wo habe ich es jetzt? Und Furt war sie. Da ist es. Ich habe hier etwas mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr diese Pflanze kennt, den Aaronstab. Gibt es den bei euch auch? Ja, ist zu Hause in unseren heimischen Laubwäldern. Ist eine sehr interessante Pflanze. Und ich habe da mal irgendwo gelesen, ist ein Gasthaus für Insekten. Ja, ist eine ganz, ganz tolle Angelegenheit. Also wenn der aus dem Boden kommt, dann sieht er eigentlich so aus, dass dieser erste Trieb, diese Blätter, die da so rauskommen. Und dann irgendwann, man öffnet sich so ein Blatt, und dann kommt da so eine Art Kolben da heraus. Ja? Und das Interessante ist, also so zwischen Ende April und bis Mitte Mai öffnet sich das, diese Pflanze, und macht einen Zugang frei. Ja? Und zwar ist es im Querschnitt also so, die Insekten, die kommen, weil es einen wunderbaren Duft verströmt, ja? Sie kommen und fliegen dann da oben herein, und gleiten durch diese Reusenhaare nach unten, ja, aber die können nicht mehr zurück, sind dort eingesperrt. Die rutschen einfach darunter, ist ziemlich ölig da drin, so habe ich mir sagen lassen. Ja. Und jetzt sind die Insekten da unten und sie tun sich gütlich an dem, was da ist. Hier sind sogenannte, kann man ja auch hier zeigen, Fruchtknoten, ist ja viel einfacher so. Ja. Und die Insekten krabbeln jetzt darum und bestäuben auf diese Weise diese Blume, diese Pflanze. Und jetzt passiert etwas ganz Interessantes. Die Pflanze gibt ja Nektar an diese Tierchen ab. Es entsteht übrigens eine unvorstellbare Wärme da drin. Bis zu 17 Grad wärmer als draußen im Freien. Ist auch sehr interessant. Ja. Die Tierchen können, solange die Pflanze nicht befruchtet ist, beziehungsweise bestäubt ist, nicht raus, weil diese Reusenhaare dazwischen sind. Ja? Und in dem Moment, wo die Pflanze befruchtet ist, verwelken die Reusenhaare. Ja? Und die Tierchen, sie können dann wieder raus, sie haben der Pflanze das gegeben, was sie braucht, und sie haben von der Pflanze bekommen, was sie brauchen. Ja? Und das ist ganz interessant. Wenn es doch wirklich nur darum ginge, in irgendeiner Weise eine Möglichkeit für die Pflanze zu schaffen, dass sie weiteren Fortbestand hat, gäbe es sicher ganz, ganz andere Dinge. Aber hier sind verschiedene Faktoren, die da zusammenlaufen. Ja? Da ist eine gewisse Strategie, die dahinter steckt, die einfach funktioniert, ausgeklügeltes System. Ja? Und es gibt Leute, die sagen, das kann nicht einfach zufällig entstanden sein. Ja, wenn die Pflanze dann fertig befruchtet ist und dann ihre Früchte bringt, dann sieht es also so aus. Ne? Auf unserem Waldboden kann man das also immer wieder schön beobachten. Ja? Und niemand kann erklären, warum das einfach so ist. Und es gibt immer mehr gelehrte Leute, die sagen, da steckt ein genialer Plan dahinter. Und wir staunen, dass immer mehr Naturwissenschaftler zur Anbetung kommen. Ja, merken, wir sind eigentlich mit dem am Ende, was wir tun. Da steht einer drüber, der größer ist und mächtiger ist als wir Menschen. Aber was haben wir Menschen mit dieser Offenbarung Gottes getan? Die Bibel sagt, sie nehmen die Werke Gottes hin. Ja? Aber sie erkennen den Meister nicht. Sie wollen ohne Gott auskommen. Das ist das Problem. Sie wollen ihn nicht anerkennen, ihn auch nicht ehren. Und jetzt sagt die Bibel uns weiter im Römerbrief, und sie beten das Geschöpf an und nicht den Schöpfer. Und das ist das, was wir heute so an ganz großer Not haben. Wenn ich so überlege, wie viele Dinge aus der Bibel und von Gott so in unseren Sprachgebrauch übergegangen sind, das zeigt mir, dass die Alten früher, ja, also bis ins Mittelalter und vielleicht noch länger, sich wesentlich mehr mit Gott auseinandergesetzt haben, wie wir heute. Viele sogenannte deutsche Sprichwörter, die in der Bibel stehen, nicht? Hochmut kommt vor dem Fall zum Beispiel, oder wer anderen eine Grube gräbt, ist Bauarbeit, fällt selbst hinein, ne? Oder so, da steht alles in der Schrift. Das sind so viele Dinge, ne? Oder Begriffe wie Gott sei Dank. Man redet das heute, aber denkt überhaupt nicht mehr an Gott. Es ist alles so in unseren Sprachgebrauch übergegangen. Aber Gott selbst haben wir zum großen Teil vergessen. Und die Schrift sagt uns, da sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden und haben gedient dem Geschöpf mehr als dem Schöpfer. Und der Epheserbrief sagt uns einfach einmal, dass der Mensch verfinstert ist am Verstand, wegen der Unwissenheit, die in ihm ist. Schaut, aber Gott hat sich geoffenbart in der Schöpfung. Wir haben nur mal zwei Dinge ganz kurz einmal gesehen. Ja, und da ist eine Entscheidung nötig zu sagen, das nehme ich an oder ich nehme es nicht an. Ich habe das erlebt vor einigen Jahren, als ein 87-jähriger Mann zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus kam. Eine große Gnade in diesem hohen Alter. Und er kam am nächsten Tag und sagte, ob du es glaubst oder nicht, ich habe heute zum ersten Mal Blumen gesehen. Der hatte ein Haus, der hatte einen Garten, der hatte Blumen, überall. Aber jetzt hat er sie zum ersten Mal bewusst gesehen und gemerkt, Mensch, das ist so wunderbar. Und das hat mein Vater im Himmel alles gemacht. Und da sagt uns die Bibel dazu, durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet sind. Schaut, das Instrument, Gott kennenzulernen, ist der Glaube. Ist der Glaube, nicht Wissenschaft. Ja, die Wissenschaft hat ihren Platz in dieser Welt, ganz klar. Ja, aber damit können wir Gott in keinster Weise erforschen. Durch Glauben verstehen wir. Gott hat sich zweitens geoffenbart in seinem Wort, in der Bibel. Die Bibel, das Buch der Bücher. Und wir lesen darin einfach, dass die Bibel Gottes Wort ist. Ganz eindeutig. Sie ist Gottes lebendiges Wort. Jemand hat einmal gesagt, sie ist die hörbare Offenbarung Gottes. Die hörbare Offenbarung Gottes. Und in der Bibel erkennen wir den heiligen Willen Gottes. Wir erkennen in der Bibel die Gedanken, die Gott mit uns Menschen hat. Wir erkennen das, was Gott für uns getan hat durch den Herrn Jesus Christus und noch vieles andere mehr. Ja, die Bibel ist Gottes unverfälschtes Wort. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Ja, und wir lesen, alle Schrift ist von Gott eingegeben, eingehaucht und nütze zur Lehre, zur Überführung von Schuld und so weiter und so weiter. Deswegen ist es so wichtig, dass wir auch mal die Bibel zur Hand nehmen, darin lesen und einmal fragen, Gott, was hast du für Gedanken mit mir? Und du wirst es merken, wenn du die Bibel aufschlägst, die liest man nicht einfach so wie ein Roman. Da spricht jemand zu uns. Da spricht uns an. Und er spricht direkt in unser Herz hinein. Und da merkt man, viele schlagen es deswegen wieder zu, weil man irgendwie den Eindruck hat, da steht eine Majestät dahinter und die hat uns durchschaut bis ins tiefste Innere unseres Seins. Und die Schrift sagt uns, kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles ist bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Deshalb lies die Bibel. Lies sie mit betendem Herzen und bitte Gott, dass er dir in seinem Wort begegnet und du wirst staunen. Er tut's. Und eine dritte Offenbarung Gottes, die ich uns heute noch zeigen möchte, ist in Jesus Christus. Da haben wir die zentrale und größte Gottes Offenbarung. Wir lesen im Timotheusbrief im ersten Timotheusbrief Kapitel 3. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch. Gott wurde Mensch in dem Herrn Jesus. Das wird morgen Abend ein Stück weit unser Thema sein. Gott wurde Mensch in Jesus Christus. In ihm kam er auf diese Erde. In ihm hat er sich uns Menschen gleich gemacht. In ihm hat er sich uns geoffenbart. In ihm hat er sich uns genaht, sodass wir mit Gott wieder in Verbindung kommen können. Dass wir Menschen, die wir in Sünde gefallen sind, einen Weg zurück haben zu ihm, diesem ewigen und heiligen und lebendigen Gott. Da Jesus sagt, niemand hat Gott jemals gesehen. Aber der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat ihn uns kundgemacht. Schaut, in Jesus Christus haben wir eine vollkommene Offenbarung der Persönlichkeit Gottes. In Jesus Christus erkennen wir Gott und wir erkennen ihn in seinem Wesen. Wir erkennen in ihm den lebendigen und wahren Gott. Es gibt noch zwei andere Gottesoffenbarungen, die ich nachher noch ganz kurz erwähnen werde. Aber für mich ist das mal einfach das Entscheidende. Hier das Wichtige. Es ist Offenbarung von oben her, von Gott her, wo er sich uns gezeigt hat, wo er sagt, schaut, ich bin da. Öffne nur einfach mal deine Augen und schau. Und dann wirst du mich erkennen. Dann wirst du begreifen lernen, wer ich bin. Aber jede Offenbarung Gottes kann eben nur durch den Geist des Menschen aufgenommen werden. Da, wo die Wurzeln unseres Denkens und Fühlens und auch Wollens liegen. Ja, und deswegen ist jeder dieser Gottesoffenbarungen gegenüber der Glaube notwendig. Da muss ich Ja sagen zu dem, was Gott da für uns getan hat. Das heißt, ohne Glauben, ohne das Ja des Menschen zu Gott, ist ein Erkennen Gottes unmöglich. Die Bibel sagt uns, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist. Und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Wenn du ihn suchst, wirst du ihn finden. Das hat er versprochen. Das hat er zugesagt. Dieser lebendige und wahre Gott. Ja? Nur ist halt eben unser Wissen von Gott oder um Gott durch die Sünde etwas degeneriert. Wir sind nicht mehr das, was wir waren, als wir aus der Schöpferhand Gottes hervorgegangen sind. Ja? Aber Gott will sich dir offenbar machen. Und du darfst anfangen, nach ihm zu fragen. Du darfst anfangen, einfach mal still im Gebet zu sagen, Gott, wenn das wirklich so ist, wenn du wirklich existierst, dann hilf, dass ich dich finde. Und du wirst es merken, er arbeitet an dir. Schaut, die Bibel beweist uns Gott nicht. Sie setzt einfach voraus, dass er da ist. Sie spricht einfach, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Punkt. Einleitung. In die Bibel. Er ist da. Der ist auch heute Abend hier. Und er will zu dir reden. Dein Herz möchte er so gerne einkehren. Er möchte dein Heiland und Herr sein. Gott zu erforschen, ich denke, das sprengt alle menschlichen Denkmittel. Und jemand hat einmal gesagt, schon der bloße Versuch eines staubgeborenen Menschen, Gott beweisen zu wollen, ist nichts als kindische Selbstüberschätzung. Ja, maßlose Vermessenheit kleingeistigen Größenwahns. Und er sagt weiter, Gott ist als Gott der Ewige und Unendliche und als solcher nimmermehr Denkproblem menschlicher Maulwurfsspekulation. Ich kann euch Gott nicht beweisen. Ich kann ihn bezeugen. Und ich habe mich vorhin sehr gefreut, dass unsere Stadträtin das einfach auch so bekennt, dass er an diesen Gott glaubt. Das ist nicht selbstverständlich heute. Dass Menschen das so sagen. Gott beweist sich dir selbst, wenn du anfängst, nach ihm zu fragen. Schau, dieser große, heilige und ewige Gott hat dich lieb. Der will dich retten. Und er kann dich retten, wenn du zu Jesus kommst. Weil Jesus der Weg ist zu diesem großen Gott. Gott hat Jesus für uns hingegeben. Was wäre, wenn Gott wirklich wäre, wenn es Gott gäbe? Das wäre die Chance für dich, aus deinem Leben herauszukommen. Ja, aus deinem alten Leben. Ja, aus der Situation, die du vielleicht steckst, die dir gerade so viel Not bereitet. Aus deiner Schuld kannst du herauskommen durch Jesus. Und die Bibel sagt uns, dass Jesus alles neu macht. Alles neu. Er renoviert unser Leben nicht. Nein, er schenkt uns neues Leben. Er schenkt uns Leben aus Gott. Gott ist da und er will dein Leben neu gestalten. Er will es neu machen und er will dich passend machen für sich und für seine Herrlichkeit. Aber das geht nur über den Herrn Jesus und darüber hören wir morgen Abend mehr. Aber vielleicht einfach mal ein bisschen zum Nachdenken über diesen großen Gott. Fang an, heute zu beten. Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann hilf, dass ich dich finde. Wenn du sonst nichts mitnimmst von diesem Abend, das nimm mit. Gott, hilf, dass ich dich finde. Wenn du sagst, ich kann nicht beten, aber wenn du das sagst, hast du schon gebetet. Und Gott wird sich dir offenbaren, davon bin ich überzeugt. Und mit diesem Gott möchte ich jetzt gerne reden. Und wer aufstehen kann, der möchte das bitte tun. Und wir danken dir, du großer, ewiger und heiliger Gott, dass du dich uns geoffenbart hast. Wir danken dir, dass wir dich sehen und erkennen können, in dem, was du gemacht hast. Diese Schöpfung, die du so wunderbar und genial bereitet hast, wo eines zum anderen passt, wo alles so wunderbar geregelt ist, dass wir immer mehr von einem Staunen zum anderen kommen. Herr, wenn wir daran denken, wie groß du bist, der du das Universum geschaffen hast, dieses unendlich große Universum, wenn die Menschen schon schätzen, dass es 10 Milliarden Galaxien gibt, wie viele gibt es wirklich, Herr? Ich weiß es nicht, ich weiß nur eines. Dein Wort sagt, du kennst die Sterne alle mit Namen. Du hast sie alle gezählt. Ach Herr, ich staune über deine Größe. Aber noch mehr staune ich darüber, wie niedrig du dich gemacht hast, als du mit deinem Sohn auf diese Erde kamst, um uns Menschen zu erretten, um uns wieder in die Verbindung zurückzubringen zu dir, diesem heiligen Gott, in die Verbindung heraus aus unserer Schuld und Sünde, heraus aus unserer Hoffnungslosigkeit, heraus aus unserem Elend, in dem wir so oft stecken. Herr, wir danken dir, dass jeder, der zu dir kommt, das erleben wird. Du stößt uns nicht hinaus. Du rettest uns. Du schenkst neues Leben. Hab vielen Dank dafür. Danke, dass wir das auch hier in Dillenburg noch einmal verkündigen dürfen. Auch wenn es hier so viele Gemeinschaften, Gemeinden gibt. Wenn viele Menschen hier bekennen, dass sie Christen sind, dass sie ihr Leben dir anvertraut haben. Es sind auch noch genauso viele da, die dich noch nicht kennen. Und wir beten noch einmal für diese Stadt. Beten für die Menschen hier. Herr, bitte schenke es, dass sie aufmerksam werden auf diese Arbeit hier, dass sie kommen und dein Wort hören, dass sie bereit sind, sich dir zu öffnen. Wir danken dir noch einmal, auch für die Stadtverwaltung und für alle, die es so gut mit uns gemeint haben, dass wir das Zelt hier aufstellen konnten. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du uns in deinem Wort aufforderst, der Stadt Bestes zu suchen. Danke, Herr, dass es das Beste ist, wenn Menschen dich finden. Wenn sie diese gute Botschaft hören und erfahren, dass du da bist, dass du existierst, dass du lebst und dass jeder, der will, zu dir kommen darf. Vielen Dank für diesen Abend und danke, dass du mit uns gehst, auch in diese Nacht, die vor uns liegt. Und danke, Herr, dass wir morgen Abend wieder hier sein dürfen. Wir beten, dass du noch mehr Menschen herzubringst und dass du Gnade gibst, dass in diesen Tagen Menschen ihr Leben mit dir in Ordnung bringen. Amen. Wollen wir nochmal.